bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. Herzlich willkommen zu Nebenberuf Startup Folge 37. Diese Woche wieder mit Christoph und mir. Und Christoph, erzähl doch mal, wie geht's dir?
Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Es ist der Tag vom Mai, Wochenende vom 1. Mai. Ich habe heute schon frei. Wir werden dann später gleich zu meinen Eltern fahren. Und dann weiter zu Freunden übers Maiwochenende. Darauf freue ich mich schon. Ansonsten, ja, ich arbeite so ein bisschen moderat an Links bei weiter. Vor allem Content Marketing, habe da heute Morgen einen Fehler gefunden, behoben, wie auch immer. Pfleg von meinem Schreiberling gerade einen Haufen Zeug ein, was der gemacht hat. Ja, es geht so in Tippelschritten vorwärts. Wie immer halt eigentlich.
Ja, wie immer halt. Aber so ist das. Deswegen heißt es hier ja auch Nebenberuf Startup, ne?
Ja. Oh, und letzte Woche habe ich bei der IHK hier in München einen Vortrag über Micropreneurship gehalten.
Oha.
Und das war eigentlich ganz, ganz cool. Es war überraschend, sag ich mal, ein untechnisches Publikum da vor mir gesessen. Das hat mich überrascht. Also die meisten hatten noch nie von Lean Startup gehört. Das fand ich ganz komisch. Aber das zeigt einem vermutlich auch einfach mal, in was für einer Blase man da selbst wieder lebt.
Ja.
Und unterwegs ist.
Ja, cool.
Und bei dir?
Lass mich überlegen. Ich war in letzter Zeit viel unterwegs. Ich war irgendwie auf der Musikmesse und auf dem Future Music Camp. Das war eigentlich ganz cool. Bin mir noch nicht so sicher, ob es mir so wahnsinnig viel gebracht hat. Also insbesondere die Musikmesse war so eher so, naja, war mal ganz nett, da durchzulaufen, aber viel mitgenommen habe ich da jetzt, glaube ich, nicht. Das Future Music Camp war ganz cool. Das war so Konferenz-Barcamp. Das war so ganz nett, einfach weil man mal so ein bisschen so einen Einblick in das Hirn von Leuten in der Musikbusiness bekommen hat. Und das war ganz cool. Und mit ein paar Leuten geredet, weniger als gar nicht so viel über Stage. Manche haben zwar gefragt, was ich so mache, dann habe ich es dann halt erzählt, aber ich glaube, es war jetzt keiner dabei, der jetzt irgendwie mein nächster Kunde wird. Ist aber, glaube ich, auch eigentlich wurscht. Deswegen geht man da ja nicht hin. Ansonsten noch irgendwas Besonderes? Nee, eigentlich nicht, glaube ich. Bisschen Freelancing gemacht, ein bisschen Geld verdient. Aber ja.
Das Übliche halt.
Das Übliche halt, genau. Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen habe ich es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich irgendwie versuche, die Marketing-Seite für Stage zu bauen. Da gibt es irgendwie noch nicht so viel Fortschritt, hauptsächlich wegen Wartezeiten auf irgendwelche Antworten von irgendwelchen Leuten. Ich habe jetzt endlich mal einen Namen für jemanden, der Copywriting kann. Also so richtig.
Cool.
Und mal gucken, ob da jetzt dann was bei rauskommt. Das klärt sich aber auch nur in den nächsten Tagen. Oh, und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe meine Kunden, also ich habe mal in die Datenbank geguckt, welche meiner Kunden wirklich oder welche meiner Nutzer wirklich aktiv sind und habe jetzt quasi die zwei aktivsten Nutzer mal angeschrieben und habe mit denen Termine ausgemacht und mich mit denen unterhalten. Mit einem habe ich jetzt schon geredet, der andere ist nächste Woche. Und habe denen einfach so ein paar Fragen gestellt, um ein bisschen rauszufinden, warum die das System nutzen, was sie gut finden, was sie schlecht finden, ob sie es weiterempfehlen würden. Und das war ganz interessant, das mal zu hören und vor allem, wie sie über das Produkt reden oder was für Worte sie verwenden, war ganz aufschlussreich. Ich habe jetzt leider die Notizen nicht da, sonst könnte ich noch mal ein bisschen mehr erzählen, aber vielleicht ein anderes Mal.
Okay, cool. Jo, wir haben auch zwei Bewertungen bekommen für unseren Podcast. Liest du die erste mal vor?
Genau, die erste ist von Matthias. Er schreibt, viele Tipps aus dem Leben von Solo-Gründern. Mir gefällt vor allem der ehrliche Einblick in den Alltag mit allen Hochs und Tiefs. Da fühle ich mich bestens verstanden und gut aufgehoben. Auch mit 5 Sternen. Vielen Dank, Matthias. Freut uns sehr.
Jo, danke, Matthias. Und dann haben wir noch eine von Angst vor Nennung. Und ich denke, wir beide wissen, wer das ist. Und er gibt uns 5 Sterne und schreibt, ein lebender Beweis, dass Gründer manchmal auch Menschen sind. Startup-Themen mal schnörkellos, nicht aufgehübscht und angenehm auf den Punkt gebracht. Zumindest bislang waren VC-Strategien und The Next Big Thing noch keine Themen. Sehr informativ, kurzweilig und motivierend. Danke. Also VC, das heißt Risikokapital, Startups und The Next Big Thing werden, glaube ich, hier nie Themen werden, es sei denn, wir sagen und wir reden darüber, was uns daran stört.
Also ich würde sagen, das sollte tatsächlich mal ein Thema werden. Allerdings halt aus unserer Perspektive, die vielleicht nicht unbedingt der Mainstream-Perspektive entspricht.
Hashtag nicht schmeichelhaft. Ich hatte so ein paar Folien in meinem Talk, in meiner Präsentation bei der IHK drin und das waren mit die Folien, wo ich am meisten Reaktionen bekommen habe aus dem Publikum.
Okay, heißt, was haben die so gesagt?
Ja, die meisten Leute fanden, also so mit denen ich, die danach noch mit mir geredet haben zumindest, haben gesagt, sie fanden es ganz nett, dass es eigentlich ich recht bodenständige, konservative Werte mit meinem Startup verfolge und nicht irgendwie change the world
machen. Ja. Ja, interessant. Ja, also vielleicht, ich glaube, wir schreiben das tatsächlich mal auf die Liste. Wer auch immer Angst vor Nennung jetzt war, hat halt dann das Pech, dass es doch mal ein Thema sein wird. Aber ist ja, naja, kann man ja dann, muss man ja dann nicht anhören, die Folge.
Eben. Okay, ja, worüber reden wir heute kurz?
Diese Woche wollen wir mal, oder in dieser Folge wollen wir mal über Werbung sprechen, und zwar konkret über Social Ads und Display Ads und ein bisschen über Retargeting. Ich glaube, wir haben das schon immer mal so ein bisschen angeschnitten, aber nie so wirklich intensiv darüber geredet. Deswegen dachte ich, wäre es mal an der Zeit, oder dachten wir, es wäre mal an der Zeit. Und vielleicht magst du einfach schon mal ein bisschen einen Einblick geben, was du genau eigentlich gemeint ist mit den drei tollen Begriffen.
Also ich fange mal einfach von hinten an mit Display-Ads. Die sind nämlich das älteste, quasi das, was am längsten schon existiert. Und das sind im Wesentlichen die ganzen Banner, die man so seit Mitte der 90er in vielen Webseiten findet. So 468x60 Pixel in den Ausmaßen, teilweise wild blinkend. Genau. Das hat man heutzutage gar nicht mehr so, ne? Das war früher mal total in.
Ja, wahrscheinlich haben die Leute gemerkt, dass, oder ja, die Werbenden gemerkt, dass das nicht so gut sieht.
Genau, also das sind einmal Display-Ads, dann Social-Ads, da gehen wir vor allem auf Twitter und Facebook ein. Das ist im Prinzip in den Social-Networks, ja, Werbeanzeigen schalten, die haben dann auch unterschiedliche Formate, unterscheiden sich einfach ein bisschen von den Möglichkeiten her, die man da hat. Und dann Retargeting heißt im Prinzip, dass ich die Besucher meiner Webseite mit so einem Cookie tracke und die dann übers ganze Internet hinweg verfolge mit meiner Werbung.
Kennt man ja, wenn man bei Amazon mal irgendwas angeguckt hat, dass man dann tagelang Werbung dafür sieht.
Genau, auf allen möglichen Seiten. Genau, das sind erstmal so die drei Begriffe. Fangen wir mit Display-Ads an oder mit Social-Ads? Wie wär's dir lieber?
Lass es mit Display-Ads anfangen.
Okay, cool. Dann leg los.
Okay, hast ja kurz schon erzählt. Ich glaube, früher war das, ja, es war irgendwie die einzige Variante, die es so gab, halt diese Standardbanner, die man überall gesehen hat. Ich finde, diese Standardbanner sieht man gar nicht mehr so wirklich viel. Es hat es dann doch schon immer irgendwie andere Formen angenommen. Ich glaube, die.
Das liegt vielleicht für dich dran, weil du Adblock nutzt.
Nein, ich benutze keinen Adblock.
Ach so, okay.
Aber ich glaube, ja. Ich glaube, so richtig groß ist das natürlich dann geworden, als Google mit AdWords und AdSense angefangen hat. Die haben dann, glaube ich, auch das Format der Werbung noch mal ein bisschen geändert. Und ja, das ist so, glaube ich, der große Player in der Werbeschiene. Und ist vermutlich auch der einfachste Weg, da irgendwie den Einstieg zu finden, weil man da relativ einfach, ohne jetzt viel, viel machen zu müssen, sich anmeldet und dann seine Werbung erschalten kann. Dazu kommt, dass man halt auch in Google selber werben kann. Und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist das wieder ein Kapitel aus dem Traction-Buch. Und die hatten da einen ganz guten Punkt drin, und zwar, dass gerade Werbung auf Suchmaschinen halt den Bedarf direkt an der Quelle quasi bedient, weil die Leute, die irgendwas in Google eingeben, halt schon konkret auf der Suche nach irgendwas sind. Sie wollen, keine Ahnung, mehr Link-Opportunities finden und wollen unbedingt wissen, wo die Konkurrenz ihre Links herkriegt. Von daher geben sie halt irgendwas in die Richtung ein. Und wenn du dann Links bei Werbung da drauf schaltest, hast du quasi den Bedarf und deine Lösung direkt miteinander verknüpft, was dann gerade da recht spannend ist. Magst du auch irgendwas noch dazu sagen?
Außer, dass das eigentlich Search Engine Marketing ist und ein eigenes Kapitel.
Ja, aber es zählt auch trotzdem zu Display Ads, oder nicht?
Ja, nee, du kannst bei Google kannst du auch das Display Network nutzen.
Also, okay.
Das andere, dass du auf der Suchmaschinen-Webseite landest, ist eigentlich nicht das Display Network. Also da sieht man mal wieder, wie kompliziert das ist oder wie wenig trennscharf an manchen Stellen. Weil bei Google kann man die klassische Bannerwerbung schalten mit AdWords, man kann aber halt auch sich quasi auf die Keywords einkaufen, sodass man direkt auf der Suchmaschinenseite ist oder auf der Suchergebnisseite gelistet wird.
Aber im Endeffekt ist ja beides irgendwie Werbung, ne?
Ja, es ist beides Werbung, aber es ist halt keine Bannerwerbung.
Aber du kannst doch in den Display-Ad-Netzwerken auch da kannst du ja auch Textwerbung schalten. Also das ist ja dann auch keine Bannerwerbung. Und du kannst, wenn ich es richtig im Kopf habe, kannst du doch beim Anlegen der Kampagne sogar sagen, zeig mich in Google an oder zeig mich in beiden an. Also zeig mich im Display-Network oder in Google an oder in beiden.
Ja, aber da sagt Google, meine ich, dass es das Content- und Display-Network ist, um das irgendwie hervorzuheben. Aber keine Ahnung. Aber ja, natürlich. Du kannst es wählen. Aber ich glaube, mit Display Ads sind an sich nur Banner gemeint, oder nicht?
Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt wieder in der Begriffsdefinitionsphase.
Ja, total spannend. Okay, ich glaube, wir werden auch nochmal gesondert über AdWords auf jeden Fall reden. Aber naja. Ja, ansonsten, gerade bei Bannern, da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Oder kenne ich zumindest so, es gibt die sogenannten Cost per Click oder CPC-Banner Werbung, also wie man die Werbung schalten kann, oder es gibt Costs per Mill, ja, Cost per Thousand, ja. Also CPM heißt quasi für Impression. Der Unterschied ist, bei CPC oder Cost per Click zahlt man halt für jeden einzelnen Klick im Endeffekt, während man bei CPM für jede Betrachtung des Banners, also jedes Mal, wenn der Banner angezeigt wird, schon zahlt. Ja. Das ist einfach die Frage dessen, oder eine Frage dessen, wer trägt das Risiko oder wer trägt wie viel von dem Risiko. Und der Seitenbetreiber freut sich natürlich über CPM, weil er da keinerlei Risiko hat. Und bei CPC tragt ihr zumindest das Risiko mit, dass eure Werbeanzeige total scheiße ausschaut oder vielleicht nicht schlecht genug teilweise, sodass die Leute nicht draufklicken. Das ist ja auch so ganz interessant, finde ich, bei Banner-Ads gibt es durchaus Studien, die sagen, wenn du einen richtig grottenhässlichen Banner hast, ne, so am besten in Paint mit der Maus irgendwelche Texte hingemalt, so richtig schlecht, dass die Leute da mehr draufklicken, als wenn du einen hübsch designten Banner hast.
Ja, ist das so?
Ja, habe ich
zumindest. Vielleicht, weil das dann mehr auffällt, ha?
Ja, weil es komplett rausfällt. Oh, guck mal, der kleine 8-jährige Timmy hat was gemalt. Lass uns draufklicken. Irgendwie so muss das sein.
Ja, tatsächlich, ich glaube, dass der Trick ist, da irgendwie aufzufallen, weil man heutzutage ja dann doch schon irgendwie blind für die Werbung ist und also wenn man so durchs Netz surft, halt irgendwie es automatisch ausblendet. Aber mir fällt da gerade ein schönes Beispiel zu ein. Ist zwar jetzt nicht ein Display-Ad in irgendeinem Netzwerk, sondern war direkt in Facebook, war Facebook-Werbung, aber da hat man ja auch diese Bildchen. Und ich bin als gewohnt, dass da immer irgendwelcher Kram, entweder ist deine Werbung drin oder die von irgendjemand anderem, den man so kennt, oder von irgendwelchen Produkten, die man benutzt. Und letztens war da einfach eine Schlange drin. Und ich denke mir so, was? Eine Schlange? Was? Warum? Und dann stellte sich heraus, es war Werbung für Get Drip von Rob Walling. Und es ist halt ist halt total aufgefallen. Sonst blende ich das aus und in dem Fall habe ich mir gedacht so, what the fuck, was soll das? Warum ist da jetzt hier so eine komische Schlange auf weißem Hintergrund? Und ich glaube, er hat auch letztens irgendwo gesagt, dass das tatsächlich also es war wohl eher ein Versehen, also er ist durch Zufall auf dieses Bild gekommen und hat dann so gesagt, naja gut, ausprobieren. Und ist wohl tatsächlich eine der erfolgreichsten, eines der erfolgreichsten Bilder, wenn es um seine Werbung geht. Weil es halt scheinbar einfach auffällt und aus dem Rahmen fällt und dadurch halt die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Ja, du hast ja auch ein schönes Stichwort genannt, nämlich da blind zu werden. Und das ist wohl tatsächlich ein Problem mit Bannerwerbung, dass man den Banner regelmäßig tauschen muss, weil die Benutzer den Banner einfach irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Die wissen dann, wie er aussieht, und dann wird er unterbewusst schon ausgeblendet. Und ja, ansonsten, wie kommt man denn an so Display-Ads ran? Also ein, was haben wir genannt, man kann es bei Google schalten.
Genau, es gibt noch ein paar andere Anbieter. Ich weiß gar nicht, gibt es noch so ganz große Anbieter? Gibt es garantiert, mir fällt nur gerade wieder keiner ein. Und wenn, dann sind sie wahrscheinlich von Google gekauft.
Ja, glaube ich auch.
Aber was ganz interessant ist, gerade wenn man ein Nischenprodukt hat, es gibt teilweise so kleine Display-Netzwerke, zum Beispiel The Deck fällt mir da ein. Oder noch ein paar andere, von denen mir die Namen jetzt nicht einfallen. Aber die haben dann immer so eine Auswahl von vielleicht 10, 20 Webseiten, auf denen die dann tatsächlich die Werbung schalten. Und die sind aber dann immer thematisch sehr, sehr, sehr eng gefasst, sodass man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel weiß, meine Zielgruppe sind irgendwie Designer oder so, dann nimmst du halt ein Nischennetzwerk, was sich nur mit Designern befasst. Und dann gibt es noch Buy-Sell-Ads, die quasi so eine, wie so eine Sammlung von Webseiten haben. Und du kannst dann speziell sagen, ich will auf der Seite und auf der Seite und auf der Seite werben. Im Gegensatz zu Google, wo du halt nur sagst, ich will zu dem Stichwort und zu dem Stichwort und zu dem Stichwort werben. Oder zu dem Thema. Und in dem anderen Fall, bei Sell-Ads kannst du relativ speziell auswählen, auf was für Webseiten du angezeigt werden willst. Und was man auch nicht vergessen darf, gerade kleinere Webseiten sind auch oftmals sehr offen dafür, dass du einfach die Leute direkt ansprichst und sagst, hey, ich würde gerne Werbung bei dir schalten, können wir das nicht einfach direkt abrechnen? Ich zahle dir so und so viel und dafür bindest du dein Banner ein. Das sind so die Varianten, wie man tatsächlich Display-Ads unter die Leute bringen kann.
Ja, ansonsten gibt es für Banner auch einen Haufen Agenturen, die jeweils einzelne Kunden betreuen. Ich weiß gar nicht, spiegel.de zum Beispiel kann man auch Bannerwerbung kaufen, jede Menge. Fängt so bei 3000 Euro an für, keine Ahnung, ein paar tausend Impressionen oder so. Einfach mal, da muss man dann einfach bei manchen großen Webseiten kann man direkt nach den Mediadaten suchen und da ist dann in der Regel irgendwo das Anzeigenblatt mit dabei, also wo man sieht, was man kaufen kann.
Genau. Jo. Also gerade halt für die Nische ist das, glaube ich, ganz interessant. Gut, dann kommen wir doch mal zum anderen Thema, und zwar zu Social Ads, wo wir dann natürlich relativ schnell bei Facebook und Twitter sind. Und ich glaube, Instagram hat jetzt auch Werbung seit letzter Woche.
Juhu.
Also man kann jetzt irgendwie halt so gesponserte Instagram-Posts irgendwie bewerben und dann bei anderen Leuten anzeigen lassen. Habe ich mir jetzt aber auch noch nicht im Detail angeguckt, also kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, was besonders interessant ist bei Facebook und bei Twitter, ist, dass sie das Targeting halt super gut können. Und da zeigt sich dann auch wieder irgendwie, dass man als Facebook-Nutzer und als Twitter-Nutzer halt nicht der Kunde ist, sondern eigentlich mehr das Produkt. Und dass man durch das Ausfüllen seines Facebook-Profils halt die ganze Werbung eigentlich erst ermöglicht, weil Facebook es natürlich den Werbetreibenden erlaubt, quasi jedes Kriterium, was dir irgendwie einfällt, im Zusammenhang mit deinem Facebook-Profil tatsächlich auszuwerten und dann zu sagen, hey, ich will aber nur Werbung schalten für Leute, die im Alter zwischen 20 und 30 sind und gerne Tagesschau gucken und ein Haustier haben und gerade frisch geschieden sind oder so. Ja? Jetzt sehr willkürlich gewählte Kriterien. Aber das ist halt das große Plus von diesen ja, Social-Netzwerken und da Werbung drin zu schalten, dass man halt wirklich sehr gezielt eine Zielgruppe ansprechen kann. Und ich glaube, wo das besonders interessant ist, also nicht so relevant für unsere Produkte, aber wenn man irgendwie ein lokales Geschäft hat und halt an den Ort gebunden ist und daran darauf vertrauen muss, dass die Leute aus der Region bei dir einkaufen, dann sind, glaube ich, Facebook und Twitter super praktisch, um halt ganz gezielt Leute in deiner näheren Umgebung anzusprechen und denen die Werbung zu zeigen.
Selbst für unsere Produkte kann es ganz interessant sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich meinte nur, dass ortsbezogen ist für unsere Produkte vielleicht nicht ganz so relevant.
Nein, genau, genau ja? Das, ja.
Okay, dann erzähl.
Und zwar habe ich im Anschluss an die MicroConf letztes Jahr von jemandem eine Zusammenstellung bekommen, wie er sein Suchmaschinenoptimierungsprodukt bewirbt und wo er das bewirbt. Und das ist eigentlich auch eins, das kann ich einfach online kaufen, das ist ein SaaS-Produkt, kann man eigentlich überall auf der Welt nutzen. Und er hat trotzdem bei seinen Tests festgestellt, dass männliche Kunden im Altersband von, ich weiß gar nicht, 20 bis 39, mir fällt es gerade nicht ein, aber irgendwie so männlich, relativ ja, junges Alter oder so mittleres Alter, eher auf seine Werbung reagieren und 14 Bundesstaaten der USA überdurchschnittlich gut auf diese Anzeigen reagiert haben. Mhm. Und die anderen, was bleiben noch, 36 Bundesstaaten sich eigentlich nicht dafür interessiert haben.
Das heißt, er hat, okay, ich verstehe, ja, gut. Er hat im ersten Moment rausgefunden, wo die Kampagnen besonders gut laufen und dann hat er gezielt nur noch diese angesprochen.
Genau.
Okay, ja gut, das macht Sinn, ja.
Ja, ansonsten so aus meiner eigenen Erfahrung mit Facebook-Ads ist, dass die manchmal aus irgendwelchen Gründen wochenlange nicht starten. Also man hat die Kampagne angelegt, die ist komplett richtig angelegt und trotzdem kriegt man wochenlang überhaupt keine Impression rein. Und es ist auch egal, wie hoch man, was für Gebote man abgibt, man kriegt einfach keine Impressions rein. Und dann irgendwann entscheidet das System dann mal, jetzt geht's los und dann geht's auch los. Und dann geht's auch Vollgas los, also wirklich von eine rein binäre Angelegenheit. Das ist keine Abstufung dazwischen.
Ja.
Und für mich waren auch die Klicks, die mir Facebook anzeigt, nicht immer nachvollziehbar, wenn ich das Ganze in Google Analytics angezeigt habe oder angeschaut habe. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass nur jeder fünfte Klick, den Facebook mir berechnet, dann auch wirklich auf meiner Webseite landet.
Okay.
Und dazu muss man sagen, ich habe nur diese Werbeanzeigen in der rechten Spalte, also rechts von dem normalen Newsfeed genutzt, wo man eigentlich keine andere Möglichkeit hat zu klicken irgendwohin. Also da gibt es nur den einen Link raus, nämlich auf meine Webseite und trotzdem ist da irgendwie nur die Hälfte angekommen.
Was aber vielleicht fällt mir gerade ein, du sprichst ja relativ klar irgendwie SEO-Agenturen und Startups und so an. Und ich zum Beispiel habe dieses Opt-out-Plugin installiert, dass ich in Google Analytics nicht getrackt werde, um halt gerade auch mit meinen eigenen Analytics irgendwie die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Und ja, ich habe so wenig Besucher, dass das relevant ist. vielleicht liegt es einfach daran, dass die Leute halt in deiner Zielgruppe eher halt so ein Opt-out drin haben, aus den gleichen Gründen wie ich. Und dass sie halt deswegen in deinem Google Analytics gar nicht erst auftauchen.
Okay.
Nur so eine, keine Ahnung, habe keinen Beweis, nur so eine Theorie.
Ja, wäre schon massiv, weil es würde bedeuten, dass 80% der Welt dieses Plugin nutzt.
Ja, vielleicht nicht der Welt, aber halt...
Meiner Zielgruppe.
Deiner Zielgruppe. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es für die halt... Ja, ich meine, die arbeiten ja die ganze Zeit nur mit solchen Analytic-Tools und das könnte ich mir halt gut vorstellen, dass die halt sagen, okay, ich will aber meine eigenen Ergebnisse nicht verfälschen oder so oder mich freuen, dass jemand auf meiner Webseite ist, wenn ich gerade nebenbei im anderen Tab die Seite selber offen habe. Ja, nur so eine Idee.
Ja, interessant, ja. Hatte ich noch nicht dran gedacht, dass das... Mir klingt auch die Zahl zu hoch. Also ich glaube, selbst bei meiner Zielgruppe glaube ich nicht, dass die Zahl so hoch liegen würde, aber ja, eine Möglichkeit ist es auf jeden Fall, ja.
Mhm. Naja, wer weiß. Nur so eine Idee. Jetzt lass mich gerade überlegen. Ich wollte irgendwas sagen, habe es wieder vergessen.
Ja. Gut, dann ansonsten können wir ja zu Twitter weitergehen. Twitter ist es so, dass man eigentlich die Werbung direkt, es gibt glaube ich zwei Arten. Entweder man schaltet eine spezielle Werbung nochmal extra oder man nimmt einen seiner Tweets, den man schon geschrieben hat und promotet den einfach.
Mhm.
Ich habe das mit dem Tweet-Promoting, also so einen bestehenden Tweet zu promoten, ein paar Mal gemacht, um um Content-Marketing zu machen im Endeffekt. Um was, wo ich, einen Artikel, wo ich dachte, jawohl, der ist spannend genug, dass der geteilt wird, um den ein bisschen vorwärts zu bringen. Und das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Was ich jetzt neu gesehen habe, ist, dass Twitter dir die Möglichkeit bietet, eine Werbung zu schalten, bei der der Nutzer nur noch sagen muss, ja, die Werbung ist, also der klickt dann auf den Button und mit dem Klick auf den Button kriegst du seine E-Mail-Adresse und seinen Namen. Und das ist natürlich fürs List-Building eigentlich ganz interessant, weil es es enorm einfach macht für die Nutzer. Und ich habe gesehen, dass Mike Tabor das verwendet für Single Founder Handbook und da möchte ich vielleicht demnächst mal mit rum experimentieren und das mal ausprobieren. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ah, okay.
Hast du das jetzt erst vor kurzem mitgekriegt, ja?
Ja, ehrlich gesagt schon.
Da hatte ich tatsächlich mal was vor dir gewusst, sehr schön.
Ach, selten. Alles klar. Ja, ansonsten kann man eigentlich zu den Social Ads sagen, dass insgesamt die Preise noch relativ niedrig sind. Also man kann durchaus da noch Klicks unter einem Dollar abgreifen, was bei Google nahezu unmöglich geworden ist.
Ich glaube, aber eine Sache, die man bei den Social Ads und insbesondere bei Facebook noch dazu sagen muss, und ich habe mich da auf dem Future Music Camp auch mit Leuten drüber unterhalten, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man die Leute aus der Plattform rausholt oder sich zumindest die E-Mail-Adresse holt über diese Twitter-Cards. Weil Facebook-Werbung innerhalb von Facebook auf die eigene Seite oder für den eigenen Post ist nachweislich nicht so effektiv, weil doch relativ viele Fake-Accounts auf Facebook unterwegs sind, die dann zwar deine Werbung anklicken und deine Seite liken, die aber im Endeffekt nichts bringen, weil sie, dadurch, dass es Fake-Accounts sind, halt nicht zu deiner Zielgruppe gehören und auch nie von dir kaufen werden. Und das muss noch nicht mal sein, dass du die irgendwie, also du musst dir nicht bezahlen dafür, dass du irgendwie 1000 Facebook-Likes kriegst, sondern um zu verschleiern, dass die Facebook Fake-Accounts sind, klicken die einfach wild alles an, was ihnen so vor die Nase kommt. Unter anderem halt auch gegebenenfalls deine Seite.
Ja, habe ich auch schon mal gehört, ja. Auf jeden Fall ein Problem.
Und deswegen der Trick, Werbung nach draußen schalten und die Leute aus der Plattform rausholen und dann, wo auch immer sie landen, halt gezielt mit ihnen arbeiten.
Ja, gut. Und dann ansonsten gibt es noch Retargeting, das habe ich ja schon erwähnt. Und das ist was ich auch eigentlich, das läuft bei mir einfach durch. Also ich habe das einfach am Laufen. Und was man da macht, ist, man bindet einen kleinen Schnipsel bei sich auf der Webseite ein und mit diesem JavaScript-Schnipsel werden dann die Besucher der Webseite mit einem Cookie markiert. Und man kann den dann überall im Web Werbung vorsetzen lassen. Man kann da, also ich nutze im Moment Facebook, dass das Retargeting auf Facebook stattfindet und Banner auf allen möglichen Webseiten. Und ich glaube, ich gebe da so $10 die Woche aus oder so. Und wie gesagt, das läuft bei mir eigentlich so nebenher durch. Der Return on Invest muss da oder soll da sehr gut sein. Ich muss sagen, ich habe für Linksball schon lange nicht mehr nachgeschaut, ob das immer noch zutrifft. Am Anfang war er auf jeden Fall sehr gut und das war der Punkt, an dem ich mich entschieden habe, das einfach laufen zu lassen.
Okay, cool.
Jo.
Da gibt es zwei Anbieter, glaube ich, oder zwei populäre. Das eine ist Perfect Audience und das andere ist AdRoll. Und ich glaube, es sind auch die einzigen beiden, die irgendwie mit Facebook zusammenarbeiten. Kann das sein? Ich meine, ich hätte da mal was gehört.
Möglich, ja. Gut möglich. Ich nutze Perfect Audience. Ich habe mit AdRoll auch mal umgemacht, aber ja, ich nutze eigentlich nur noch Perfect Audience.
Ja. Der Trick bei Perfect Audience übrigens, wenn man Neukunde werden will, ist, geht auf die Webseite, klickt ein bisschen rum, verlasst die Webseite wieder und am nächsten Tag kriegt ihr auf Facebook dann 100 Euro Gutscheincode.
Ah. Das sagst du mir jetzt.
Das habe ich auch, da hattest du, glaube ich, Perfect Audience schon benutzt, aber ich habe es halt gesehen, ich hatte mir Perfect Audience angeguckt und die sind ja nicht blöd, die benutzen natürlich ihr eigenes Tool für Retargeting und um dich dann halt quasi einen Tag später oder so wieder zu locken, kriegst du einen 100 Euro Startergutschein.
Okay. Krass.
Ja.
Voll die Möglichkeit entgangen.
Ja.
Ansonsten gelten, glaube ich, für alle Werbung, die wir hier angesprochen haben, die üblichen Tipps, ja. Die Landingpage sollte den Nutzer irgendwie mit dem gleichen Versprechen abholen, das ihr in der Werbeanzeige genutzt habt. Also wenn ihr ihm versprochen habt, er kriegt da, was weiß ich, keine Ahnung, die 7 einfachen Schritte zu unendlichem Reichtum, dann sollte sich das auch auf der Landingpage irgendwo wiederfinden und ihr nicht versuchen, ihm da eine Nagelschere zu verkaufen.
Das ist Schritt 1.
Das ist Schritt 1. Ach so?
Nein, Spaß.
Ich brauche eine Nagelschere.
Du hast keine Nagelschere.
Doch. Und eine Feile.
Und eine Feile, ja.
So.
Entschuldigung, zurück zum Thema.
Was noch sonst? AB-Testen funktioniert wohl auch immer ganz gut.
Ja. Und natürlich gucken, was die Konkurrenz so macht und sich da ein bisschen inspirieren lassen. Vielleicht erkennt man da ja Muster, die vielleicht in der Zielgruppe funktionieren. Vielleicht hat der Mitbewerber aber auch gar keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Aber man kann es zumindest mal anschauen und sich inspirieren lassen.
Auf jeden Fall. Zumindest Inspiration für einen AB-Test abholen.
Genau. Und was ich halt auch immer empfiehlt, ist, die Leute halt nicht irgendwie auf eure Sales-Page zu verlinken und dann direkt versuchen, denen irgendwas zu verkaufen. Sondern vielleicht eher auf einen Blogpost oder eine Landingpage, wo irgendwie erst ein Mehrwert generiert wird und sie dann irgendwie dazu überreden, in eure Mailingliste zu kommen oder gucken, dass ihr den Tracking-Pixel halt habt, um sie dann später wieder zurückzuholen. Weil in den seltensten Fällen, ich glaube, mehr als genug gesagt im Podcast hier, die Leute kaufen nicht beim Erstkontakt, sondern irgendwie erst beim 7. oder 8. Mal, mit dem, wo sie irgendwie von euch hören oder mit euch zu tun haben.
Jo, das ist ganz wichtig. Gerade der letzte Punkt. Cool, kommen wir zum Stuff, oder?
Genau, kommen wir zum Stuff. Ich habe diese Woche 3 Dokumentationen. Ich glaube, sie sind alle auf Netflix. Wenn nicht, ist doof, aber ich habe sie auf Netflix gesehen. Und die erste Dokumentation ist Particle Fever. Insbesondere interessant, wenn man sich ein bisschen für Physik interessiert und wissen will, was die da in CERN so machen mit ihrem großen Kringel unter der Erde und mit irgendwelchen Partikeln, die sie aufeinander schießen. Das begleitet die da so ein bisschen, wie sie das Higgs-Boson entdecken. Super interessant. Die andere Dokumentation, bisschen relevanter für den Podcast hier, ist die Indie-Game-Doku, wo es um, halt Leute wie du und ich geht, die Computerspiele bauen und die dann tatsächlich auch irgendwann launchen oder auch nicht. Ist super spannend und super interessant. Man kann so richtig mitfühlen und mitleiden. Und die dritte Doku geht so ein bisschen zurück auf unsere neue Bewertung, ist die Dokumentation Something Ventured, die ein bisschen die Risikokapitalszene in den USA beleuchtet, wie die angefangen hat und wie die sich weiterentwickelt hat. Alles drei super interessant. Ich glaube, alle so um die 90 Minuten lang. Kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwie mal einen Nachmittag Zeit hat oder so oder abends nichts im Fernsehen kommt, dann mal eine von den drei Dokus angucken.
Ja, cool. Ich habe die Woche 2 Dinge. Das eine ist Blinkist.com und das ist im Wesentlichen so, wenn ihr keinen Bock habt oder keine Zeit habt, Bücher zu lesen, dann, wir wissen ja, wie die Aufmerksamkeitsspanne von uns allen in den letzten Jahren abgenommen hat. Oder bei den meisten von uns. Bei mir besonders. Mhm. Dann könnt ihr da so 15 Minuten Zusammenfassungen der Bücher kaufen. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. 15 Minuten in Audio-Zusammenfassung übrigens. Und ja, das fand ich ganz cool. Und das andere ist Maillif, Entwicklerdesign.com und die erlauben euch, oder das ist quasi, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Was man machen kann, ist, man kann von denen handgeschriebene Briefe kaufen. Das heißt, man kann sagen, schickt mal einen Brief mit folgendem Text an meinen Kunden oder an einen meiner Kunden und die schreiben dann wirklich handgeschrieben. Einfach nur, ja, ein sehr spezialisierter VA sozusagen. Fand ich ganz cool.
Ja, ich sehe gerade, das ist ja fast das, was wir schon mal als Idee hier hatten. Du kannst denen nämlich auch Geschenke mitschicken lassen.
Ja, kannst du auch.
Das ist ja der Hammer. War die Idee also doch nicht so dumm.
Nee, geil, ne?
Ja, sehr cool.
Wenigstens einer hat es umgesetzt schon.
Ja, es wäre jetzt interessant, gibt es die schon länger? Ah ja, es gibt schon seit 2013. Ah, schade. Sonst hätten wir sagen können, das wäre unsere Idee gewesen.
Ich finde es auch cool, dass im höchsten Tarif machen sie dir sogar ein Wachssiegel drauf. Auf den Umschlag außen drauf. So.
Oh.
Ha.
Ja, ist schon cool.
Das ist nur unglaubwürdig, wenn links bei das in Deutschland sitzt, halt Briefe aus den USA verschickt. Das ist das Einzige, was mich im Moment abhängt.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist irgendwie ein bisschen doof, aber ansonsten ist es ziemlich cool.
Wird halt auch Zeit für den Limited in Delaware. Okay.
Jo. Andererseits, so klein wie unsere Unternehmen sind, können wir es auch, glaube ich, noch ohne Probleme selber schreiben.
Ja, aber das ist wieder, muss ich mich wieder abends hinsetzen und eine halbe Stunde und ab. Oh, ja. Das ist sowas, wo da kämpfe ich echt mit mir, ne? Also sowas Manuelles zu machen. Ja.
Ja, ich mache das ja mit meinen Kunden. Wenn die anfangen zu zahlen, dann kriegen sie Post von mir.
Okay.
Ja.
Cool. Ja, das war's für diese Woche.
Genau, das war's. Shownotes wie immer auf demberufsdata.de/Folge 37.
Genau, und meldet euch, wenn ihr zu uns in den Chat wollt. Nur da kriegt ihr mit, wo die Reise in Zukunft hingeht. Nee, und ja, wann wir mal wieder ein Treffen machen. Nur da gibt es die Einladung. Das ist eine sehr exklusive Gemeinschaft. Da kommt nicht jeder rein.
Also nur Leute, die uns eine E-Mail schreiben können.
Richtig, genau. Nur Leute, die das schreibensmächtig sind. Ja, ansonsten, da ist eigentlich mittlerweile echt einiges los in unserem Chat und das freut mich sehr. Ich finde es toll, wenn sich die Leute da gegenseitig helfen. Ja.
Genau. Macht's gut. Wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.